Ja, ich wollte heute weitergehen in 1. Buch Samuel. Ich weiß, heute ist Pfingsten, aber ich hoffe, ihr wisst auch, welche Bibelstellen es gibt. Der eine hält den Tag höher als den anderen, einer hält alle Tage gleich. Ich gehöre heute zu der zweiten Sorte. Nehmt es mir nicht übel. Deswegen gehen wir heute weiter in 1. Buch Samuel. Wir sind jetzt in Kapitel 13. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die Predigt, die Johnny gehalten hatte. Der König Saul in Kapitel 11 hat einen grandiosen Sieg erlebt, hat da das ganze Volk motivieren können und sagt, seid nicht feige, kommt mit. Und es war ein ganz toller Sieg. Dann gab es eine Feier. Der Prophet Samuel hatte selbst dazu eingeladen. Dort wurde das Königtum auch erneuert. Und dann vermiest er doch so ein bisschen die Feier, indem er sagt, und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, dass alles richtig war mit der Wahl des Königs, war es nicht. Trotz des Sieges, es bleibt dabei, das Königsbegehren war falsch. Auch wichtig für uns einfach zu wissen, nur weil Dinge gut laufen, heißt es nicht, dass es von Gott ist. Es gibt Christen, die haben so eine Theologie. Sobald die Dinge klappen, sagt man, na siehst du doch, war von Gott gewollt. Aber auch genau andersrum, nur weil die Dinge nicht so gut laufen, heißt es nicht, dass Gott nicht in der Sache steckt. Habe ich auch erlebt. Da wird die Arbeit schwer. Dann sagt mir der Arbeitskollege, ich glaube nicht, dass Gott mich hier haben wollte. Das kennen wir auch. Ja, also wir müssen wirklich darauf achten, was hat Gott gesagt. Das ist nämlich entscheidend. Und nun hält ja der Samuel auch so eine kleine Strafpredigt. Aber was soll man jetzt machen? Der König ist nun mal da. Und er sagt denen, macht es in Zukunft besser. Samuel fordert den König auf und das Volk auf, fürchtet den Herrn, seid ihm gehorsam, weicht nicht mehr von ihm, ansonsten wird Gott hart eingreifen müssen. Und mit dieser ernsten Botschaft geht es dann nach Hause. Nun, woran sieht man denn, dass man die Botschaft Gottes ernst nimmt oder nicht? An der nächsten Herausforderung. Wenn die Dinge glatt laufen, dann bleibt erstmal das Versprechen, das nächste Mal machen wir es besser und so weiter, was wir da nicht alles versprechen. Und dann kommt die Herausforderung und dann sieht man, ob man es wirklich besser macht. Wieder mal kommen die Philister und jetzt wird wieder der Glaube und der Gehorsam erneut geprüft. Wir lesen 1. Samuel Kapitel 13, die ersten 7 Verse. Saul war ein Jahr König gewesen und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da wählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. Davon waren 2000 mit Saul in Michmas und auf dem Bergland von Bethel und 1000 mit Jonathan in Gibeah Benjamin. Das übrige Volk aber ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Und Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der bei Geba war, und die Philister hörten es. Saul aber ließ im ganzen Land das Schofarhorn blasen und sagen, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat den Philisterposten geschlagen, auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht. Und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Beth Aven. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Vielleicht kurz zum zeitlichen Hintergrund. Lasst euch bitte von Vers 1 nicht irritieren. Ich weiß, da haben wir ganz verschiedene Übersetzungen und durch die späteren Abschreiber sind da irgendwie Unklarheiten entstanden. Also ist wichtig, dass wir uns von solchen Dingen nicht irritieren lassen. Vielleicht wird uns da Apostelgeschichte 13 ein bisschen weiterhelfen. Da wird nämlich gesagt, dass Saul etwa 40 Jahre lang regierte. Und diese Geschichte hier in Kapitel 13 war wohl in der Anfangszeit. Hier wird die Zahl 2 genannt. Also 2 Jahre war er wahrscheinlich ungefähr König gewesen. Man sagt, weil Jonathan hier schon Armeeführer war, könnte Saul um die 40 Jahre gewesen sein. Und dann hat er eben nochmal 40 Jahre lang regiert. Ja, diese Geschichte beginnt mit ein paar mutigen Schritten. Das müssen wir ganz klar sagen. Saul möchte die Philister aus dem Stammesgebiet Benjamin zurückdrängen. Er ist mutig, er holt sich nur 3000 tapfere Krieger, den Rest entlässt er erstmal. Wir sehen aber, der erste große Erfolg kommt durch seinen Sohn Jonathan. Er schlägt mit seinen Männern einen Wachposten. Und jetzt ist völlig klar, die Philister werden wiederkommen. Und diesmal wird es ein bisschen anders ausschauen. Und deshalb sagt Saul, lasst uns nach Gilgal ziehen. Wir werden gleich auch sehen, warum. Und er sagt, dort wollen wir uns versammeln. Gilgal war ein ganz besonderer Ort. Ich wollte so ein paar Punkte vielleicht dazu sagen. Der Emanuel hat schon gerade das Buch Josua erwähnt, da werden wir uns heute ein bisschen aufhalten. Es war nämlich so gewesen, Israel kommt aus der Wüste, überquert den Jordan. Und die erste Stelle, wo sie dann letztendlich oder wo sie gelagert haben, war Gilgal gewesen. Es war ganz in der Nähe von Jericho. Und dort hat man auch diese 12 Steine aufgebaut, als Erinnerung, wie Gott sein Volk durch den Jordan geführt hat. Aber nicht nur das, dort hat man die Beschneidung nachgeholt, denn in der Wüstenzeit ist da nichts passiert. Und dort hat man auch das erste Mal im verheißenen Land das Passafest gefeiert. Also ein ganz besonderer Ort, wo viele Dinge später auch in Erinnerung gerufen wurden. Jedes Mal, wenn man dorthin kam, dachte man an diese Situation. Gott rettet, Gott führt. Ja, und bevor wir vielleicht in einen großen Krieg ziehen, wie damals die Eroberung des Weißen Landes, sollten wir vielleicht erstmal unser Land oder unsere Situation ordnen. Davon spricht die Beschneidung. Der Prophet Samuel war regelmäßig an diesem Ort, er richtete auch dort und er ließ das Volk auch immer wieder dort versammeln. Und deswegen ganz klar, Saul macht dasselbe. Aber es gibt sicherlich noch einen anderen Grund. Wir lesen nämlich davon, dass Samuel es ihm letztendlich auch angeordnet hat. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir haben das heute schon gehört. Es gibt gewisse Orte, die sind wirklich Erinnerungsstätten. Und ich hoffe, ihr habt auch so gewisse Situationen oder Orte, wenn ihr da dorthin kommt oder wenn ihr dran denkt, dann denkt ihr auch ganz besonders daran, wie Gott euch geführt hat, wie Gott euch durchgetragen hat. Wir hatten Kapitel 7 schon so einen Ort gehört, das war eben Ezer. Bis hierhin hat Gott uns geholfen. Und wir brauchen solche Orte, gerade wenn es schwierig wird. Ich habe mich letztens mit Martin auch unterhalten über seine Bibelschulzeit. Und es ist eigentlich traurig, was er mir dann erzählte von seinem theologischen Seminar. Da spricht man über Golgatha. Man spricht zwar darüber, über diesen besonderen Ort, und doch kann man es manchmal nicht mehr richtig füllen. Studenten und sogar Lehrer sagen, nee, an diesem Ort ist Jesus nicht stellvertretend für uns gestorben, sondern Jesus hat uns da besonders seine Liebe gezeigt. Ja, und das soll uns so quasi magisch anziehen. So merken wir, es hat manchmal nichts zu heißen, wenn man an gewisse Orte kommt oder dran denkt. Man kann es gar nicht mehr richtig fühlen. Was ist denn da wirklich passiert? Die Philister ziehen jetzt mit einem riesigen Heer aus zum Krieg. Hier werden besonders die Streitwagen erwähnt. Wenn wir die Bibel mal lesen, gerade das Buch Richter, merken wir, Streitwagen, das war immer eine ganz heikle Sache für Israel. Immer wenn die erwähnt werden, merken wir, dass Israel magisch zurückschreckt. Zum Beispiel gibt es so ein Vers, Kapitel 1, Vers 19 im Buch Richter. Und der Herr war mit Juda, sodass er das Bergland eroberte, aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Und bei dieser Übermacht und den Streitwagen hat man alles vergessen. Kapitel 7, dieser grandiose Sieg über die Philister. Kapitel 11, dieser Sieg über die Ammoniter, wo Saul selbst vorangegangen ist. Wir lesen, manche verstecken sich, Manche verschwinden sogar über den Jordan. Und als man letztendlich sich herumschaut, ist kaum noch jemand da. Und die noch da sind, die zittern. Als man bei der Landeinnahme in Gilgal lagerte, gehen wir nochmal zurück zum Buch Josua. Da stand man quasi vor dieser ersten großen Stadt Jericho und wollte sie einnehmen. Eine gewaltige Stadt. Es gab 2 Mauerringe und das waren gewaltige Mauern. Also eigentlich uneinnehmbar. Es ist ähnlich wie auch hier. Aber da kommt eine ganz besondere Situation. Josua zieht los, er ist ganz alleine. Es steht jetzt nicht, wann es war, aber es war wahrscheinlich eine Zeit, vielleicht am Abend, und er überlegte, wie soll ich diese Stadt erobern? Und dann plötzlich steht vor ihm ein Kriegsmann mit gezücktem Schwert. Und Josua ganz mutig stellt ihm eine Frage: Bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Und dann kommt eine ganz verblüffende Antwort von diesem Kriegsmann, der sagt einfach nur Nein. Was ist das für eine Antwort? Also die kann man ja jetzt nicht gebrauchen. Also bist du für uns oder gegen uns? Er sagt einfach Nein. Weder noch, und dann erklärt er das, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Anders ausgedrückt, Josua, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, stehst du auf meiner Seite? Das ist entscheidend. Und als Josua sich das anhört, zieht er sich wie Mose die Schuhe aus, weil er merkt plötzlich, er befindet sich auf heiligem Boden. Geschwister, so ist das manchmal bei uns. Wenn wir uns um uns herum schauen, da geht es uns vielleicht manchmal auch wie dem Saul. Wir fragen uns, wer ist denn jetzt noch dabei? Und häufig sind es nicht mehr viele. Und wenn wir uns mal herumschauen, wer noch dabei ist, dann merken wir, die Leute, die noch dabei sind, ziemlich ängstlich, verzagen. Wir fragen uns, was soll dabei herumkommen? Ich habe daran gedacht, wie hat Jesus eigentlich uns bezeichnet? Er nennt uns, ihr seid eine kleine Herde. Aber das ist nicht alles, was er sagt. Er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Schwester, wir sind eine kleine Herde. Ja, und wir sind manchmal auch verzagt, wir sind ängstlich. Und deswegen ist das so wichtig zu wissen, auf welcher Seite wir stehen. Nicht, wer alles dabei ist, da kann man verzagen, ich weiß das. Wir müssen schauen, dass wir beim Herrn stehen. Das ist entscheidend. Und das musste Josua lernen. Und das war auch sicherlich für Saul hier wichtig. Aber er hatte nur geguckt, wer ist denn noch bei mir? Wir gehen zu den Versen 8 bis 15. Da geht es um Sauls eigenmächtiges Brandopfer. Der wartete 7 Tage lang, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Samuel hatte in Kapitel 10 Saul etwas mitgegeben. Er sagte ihm Folgendes: Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen, und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Es ist nicht ganz klar, wie lange es jetzt her war, wo dieses Kommando kam, aber man rechnet ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre war das her. Und das kann Folgendes bedeuten, dass Samuel Saul dies mitgab. Er sagte, immer wenn es schwierig wird, wenn Krisenzeiten kommen, dann geh nach Gilgal. Aber warte dort. Es kann sein, dass ich nicht so schnell komme. Es kann schon mal 7 Tage dauern, das heißt eine Woche. Aber ich werde kommen. Du sollst nur warten. Das heißt, er musste lernen, nicht in Panik zu geraten, einfach warten. Und das war wichtig für diesen König. Warum? Wir kennen das. Normalerweise lässt ein König andere warten. Aber was der überhaupt nicht ab kann, wenn er warten muss. Das sollte man mit einem König nicht machen. Und genau das musste er lernen, auf Gottes Stunde zu warten. Einfach zu warten. Und wir merken, Saul hat diese Anweisung ja gar nicht vergessen. Und er wartet. Nur er wartet nicht lang genug. Der 7. Tag war noch nicht vorbei. Und dann hält er es nicht mehr aus. Und er sieht, wie alle davonlaufen. Und dann macht er das. Er wird anmaßend und vergreift sich in den Dingen Gottes. Und er tut unerlaubt den priesterlichen Dienst. Benedikt Peters drückt das Versagen Sauls so aus: Sein Versagen ist seine Unfähigkeit, auf Gottes Stunde zu warten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fällt euch Warten auch oft so schwer? Mir fällt das wirklich schwer. Und ich glaube, wir sind eine Generation, wie es das vielleicht noch niemals gegeben hat. Wir sind es gewohnt, dass wir alles sofort bekommen. Du machst heute eine Bestellung und morgen sollte es möglichst da sein. Okay, übermorgen vielleicht. Aber dann wirklich. Ich habe vor einiger Zeit ein Produkt bestellt. Da guckt man sich nochmal die Rezensionen an. Und statt 5 Sterne gibt es nur 3 Sterne. Da guckst du natürlich nochmal hin. Aber wo war das Problem? Da stand einfach, ich musste zu lange warten. Das Produkt war in Ordnung. Aber wahrscheinlich hat er ein paar Tage zu lange warten müssen. Und da gibt es schlechte Rezensionen. Aber wir merken, warten kann überlebenswichtig sein. Wer sich zum Beispiel mal einen Film angeschaut hat über den amerikanischen Bürgerkrieg, der hat das gesehen. Nord und Süd prallen aufeinander. Die Schützen kommen sich immer näher. Die Gewehre sind gezückt. Keiner schießt. Sie warten auf das Kommando vom Obersten, vom General. Und jetzt wird es schwierig. Die andere Seite fängt an zu schießen. Und was will man automatisch machen? Zurückschießen. Es gibt aber immer noch kein Kommando. Warum? Weil der General genau weiß, die waren jetzt zu weit weg gewesen. Die sind in Panik geraten. Und die werden ihr ganzes Pulver jetzt erstmal verschießen und nachladen müssen. Und wir werden jetzt noch einen Schritt gehen. Und dann werden wir schießen. Und das wird seine Wirkung haben. Wir müssen lernen zu warten. Es kann so wichtig sein. Glaube zeigt sich ja in verschiedenen Dingen, aber in einer Sache besonders, im Warten können. Und das sind oft die härtesten Prüfungen für uns, gerade wenn es eng wird für uns. Aber wir sollen auf Gottes Stunde warten. Denn die Bibel sagt uns immer wieder, Gott wird kommen. Und er wird garantiert nicht zu spät kommen. Aber wir müssen warten. Wisst ihr, so leben wir das Christsein komplett. Es gibt Verheißungen. Und wir müssen geduldig warten, dass sich die Verheißungen erfüllen. Wir müssen geduldig auf die zukünftige Herrlichkeit warten. Wenn ihr nur an Alex denkt, ihm fällt das schon schwer. Weil er so viel Leid erlebt. Am liebsten wünscht er sich, dass es jetzt passiert, dass er in die Herrlichkeit endlich mal eingehen könnte. Aber er muss warten. Und so müssen wir alle warten. Wir wissen das auch von den vielen Kirchenkindern. Denen fällt es schwer zu warten. Die Eltern predigen ihnen und sagen, das Beste kommt zum Schluss. Und die sagen aber, ich will es aber jetzt haben und verschwinden in der Welt, weil sie es jetzt genießen wollen. Es fällt uns schwer zu warten. Der Gläubige wartet aber geduldig. Und ich möchte uns nochmal kurz zwei Psalmstellen nochmal vorlesen. Psalm 33, da geht es auch um Krieg, dass man warten muss im Krieg. Psalm 33, ich lese mal ab Vers 16. Ein König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht, ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten. Und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren oder geduldig warten, damit er ihre Seele vom Tode errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Im Psalm 27 eine ähnliche Aussage. Da ruft der Psalmist vehement auf in Vers 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, aber harre auf den Herrn. Warte geduldig. Harre auf den Herrn. Was passiert, wenn der Glaube erstmal versagt? Können wir wahrscheinlich viel dazu sagen, weil das würde man vielleicht gar nicht denken. Wenn der Glaube erstmal versagt, dann fängt der Mensch oft an, sehr aktiv zu werden. Habt ihr das schon mal bei euch selbst beobachtet? Wisst ihr, wenn der Herr nicht kommt oder anscheinend nicht rechtzeitig kommt, dann versucht man, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Das ist so. Und dann handeln wir eigenmächtig. Dann versuchen wir, den Part zu übernehmen, den Gott für uns nicht vorgesehen hat. Manchmal wagen wir es sogar, den Part Gottes übernehmen zu wollen. Wenn Gott mir schon nicht hilft, dann muss ich halt selber. Obwohl wir es eigentlich besser wissen sollten. Gebelein trifft es sehr gut, wenn er sagt, der Glaube weiß, dass das Äußerste des Menschen das Geringste Gottes ist. Nochmal, der Glaube weiß, dass das Äußerste des Menschen das Geringste Gottes ist. So sieht das der Glaube. Der Glaube sagt, was nützt der ganze Eifer, wenn Gott nicht im Boot ist? Da kannst du weiter rudern, wie du willst. Du wirst nicht vorwärts kommen. Das ist eine gute Sicht. Und jetzt kommt das Tragische. Gerade, oder ich sage mal das Tragische eigentlich für Saul, gerade ist er mit den Opfern fertig, da erscheint auch schon der Samuel. Und ich glaube, das hat ihn zutiefst gewurmt. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt gerade fertig und da ist er schon da. Geschwister, aber das ist, glaube ich, auch immer wieder die Erfahrung, die wir machen. Wir meinen, es geht nicht mehr, jetzt muss ich ihn das in die eigene Hand nehmen und dann die bittere Erkenntnis, hätte ich nur ein klein bisschen gewartet, der Herr wäre da gewesen. Er hätte mir geholfen. Ich hätte nur ein klein bisschen noch warten müssen. Wisst ihr, manchmal ist das so auch in den Versuchungen. Wir sehen das bei Jesus. Das erste Mal wird er versucht, der Teufel weicht nicht. Das zweite Mal wird er versucht, der weicht immer noch nicht. Aber im dritten Mal, da weicht er. Gut, dass er dreimal ausgehalten hat. Und das werden wir genauso erleben. Und deshalb, wenn du merkst, es geht nicht mehr, ich kann fast nicht mehr, ich kann nicht mehr warten, dann sprich doch wenigstens noch ein Gebet und sag dem Herrn das. Herr, ich merke, ich bin am Ende. Ich habe keine Geduld mehr. Hilf mir nur noch dieses bisschen zu warten. Ich weiß, du wirst gleich kommen. Hilf mir nur noch dieses Stück. Das ist so wichtig. Ich dachte auch an die Geschichte von Israel am Schilfmeer. Da sehen wir absolute Panik. da ist das Meer, man kommt nicht durch. Hinter Israel diese ägyptische Armee und für alle klar, jetzt kommen wir um. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Und dann Mose, ein absoluter Glaubensmann, er ermutigt das Volk, wie es ein guter Hirte macht. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Total beeindruckend. Der Einzige, der noch einen klaren Kopf hat. Der Einzige, der den Herrn noch sieht. Interessant ist aber der nächste Vers. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Wisst ihr, äußerlich hat er das Volk ermutigt, stand voller Glauben da, innerlich hat sein Herz geschrien. Er war selbst voller Panik. Und er hat geschrien, sagt, Herr, du musst jetzt kommen, du musst jetzt kommen. Und der Herr sagt, Mose, ganz ruhig, ich bin doch schon da. Ich bin doch schon da. Der Herr kommt nicht zu spät. Samuel fragt Saul ohne Umschweife, was hast du getan? Und wir merken, Saul ist die Sache sichtbar unangenehm. Aber er hat noch so ein paar Ausreden parat. Er weiß, wo die Schuld vielleicht noch zu finden wäre. Das Volk hat mich verlassen. Samuel, übrigens, du bist viel zu spät gekommen. Und schau dich mal herum, siehst du nicht, in welcher Not wir stehen? Aber mit einer Sache verrät er sich dann doch. Er sagt, und da wagte ich es. Oder anders ausgedrückt, und ich überwand mich. Er wusste, dass es verkehrt war. Wenn er ehrlich war, musste er zugeben, ja, Samuel, ich habe es mit einem schlechten Gewissen getan. Es hat viel Überwindung dazu gekostet, aber ich habe es gewagt. Das möchte ich uns einfach nochmal besonders mitgeben. Es gibt keine Situation in unserem Leben, die die Verletzung meines Gewissens rechtfertigt. Wenn ich ein ungutes Gefühl habe, sollte ich das sein lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Egal, wie viel Druck da ist, egal, welche Erwartungen da sind, ja, was die Leute von mir jetzt gerade erwarten als König, sag es den anderen, ich kann nicht. Mein Gewissen lässt es einfach nicht zu. Ich weiß, dafür braucht es sehr viel Mumm. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich Charakterstärke. Wenn wir alleine dastehen können und sagen, ich kann es nicht. Mein Gewissen plagt mich. Wisst ihr, aber am Ende sind das eines der größten Siege in unserem Leben. Und daran können wir uns häufig noch erinnern. Damals stand ich alleine da. Der Herr hat mir den Mut gegeben zu sagen, ich mache da aber nicht mit. Und wir wissen das, das fällt schon den Kleinsten so schwer. Wir haben das selbst erlebt, auch bei Ian, der oft alleine steht, auch in der Klasse. Aber dann vor einiger Zeit kam er dann doch heulend nach Hause und sagt, immer stehe ich alleine da. Das ist so schwer. Schon die Kleinsten merken das, dass sie anders sind, dass von denen andere Dinge gefordert sind. Aber das ist Charakterstärke und das ist gut, wenn wir das lernen. Und so sehen wir jetzt von Saul die Verwerfung. Hier heißt es, Samuel sagt ihm das so, Saul, du hast töricht gehandelt. Warum? Nun, weil er Gott ungehorsam war. Und ungehorsam ist immer Torheit. Es ist immer Dummheit. Vielleicht, damit wir das hier auch noch ein bisschen besser sehen, was hatte er sich denn gehofft? Er hatte gehofft, etwas dazu zu gewinnen durch sein Opfer. Was haben wir aber gemerkt? Er hat alles verloren. Anstatt einen Feind loszuwerden, hat er sich einen viel größeren zum Feind gemacht, Gott selbst. Anstatt Gott auf seine Seite zu ziehen, hat er es geschafft, dass Gott jetzt ganz weit weg steht. Am Ende sagt Gott ihm, weißt du was, du wirst dein Königtum verlieren, an einen anderen Mann. Und so ist ungehorsam. Anstatt zu gewinnen, verlieren wir alles. Und daher ist es Torheit, Dummheit. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, klingt das Urteil nicht ein bisschen hart? Ich meine, einmal war der jetzt ungehorsam gewesen. Also vorher, das war doch alles in Ordnung gewesen. Jetzt einmal. Aber da ist mir noch mal eine Sache bewusst geworden. Grundsätzlich, wie wichtig für Gott Gehorsam ist. Für ihn ist das sehr, sehr wichtig. Wir werden das ein paar Kapitel weiter noch mal sehen. Manchmal ist es so, wir versuchen Gehorsam wettzumachen durch andere Dinge. Da war ich ungehorsam, naja, dann bringe ich vielleicht Gott ein paar Opfer mehr da. Oder dies und jenes. Gott sagt, nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will dein Gehorsam haben. Das ist für Gott ganz wichtig. Weil Ungehorsam immer Rebellion und Auflegung gegen Gott ist. Er hasst es. Und wir dürfen nicht vergessen, um was es hier geht. Manchmal steht ja so die Frage im Raum, ist Sünde nicht gleich Sünde? Ist doch alles Sünde. Ich habe das letztens erlebt, mit einem Bruder habe ich gesprochen, da ging es um Homosexualität. Da sagt er, naja gut, es gibt ja auch andere Dinge. Nein, Homosexualität ist eine besonders schlimme Sünde. Das macht die Bibel deutlich. Es gibt Sünden, die wiegen schwerer als andere. Das sagt die Bibel uns. Eine Sache zum Beispiel, wo Gott besonders darauf geachtet hat, wie man mit seinem Heiligtum umgeht. Da geht der König Usia mit einer Räucherpfanne und will den Priester spielen. Geht ins Heiligtum hinein. Und Gott straft ihn mit Aussatz, lebenslang. Und er wird nur noch hinausgetrieben von den Priestern. Und wir merken, was Gott besonders hasst, ist, wenn wir anmaßend sind. Wenn wir uns an heilige Dinge heranwagen, die uns nicht zustehen. Aber ich glaube, ein Punkt ist hier besonders wichtig und das wird ja auch erwähnt. Eigentlich ist der eigentliche Punkt ist dieser, Saul war kein Mann nach dem Herzen Gottes. Das wird hier nämlich gesagt. Ich werde mir einen anderen suchen, der nach meinem Herzen ist, sagt Gott. Woran merken wir das, dass Saul nicht nach dem Herzen Gottes ist? Nun, wir sehen das in Kapitel 14. Da lesen wir von einem vorschnellen Schwur, Kapitel 15. Er soll Agag töten und seine Armee. Was macht er? Agag bleibt am Leben, das Beste der Beute wird verschont. Kapitel 22, da ermordete er den Priester Ahimelech und noch 48 andere Priester. In den späteren Kapiteln lesen wir, wie er David verfolgt und ihn versucht zu ermorden. Kapitel 28 besucht er die Hexe von Endor. Und da merken wir, bei dem stimmt irgendwas nicht. Bei dem ist wirklich etwas faul. Das eigentliche Problem war, sein Herz war nicht auf Gott und auf Gottes Anliegen ausgerichtet. Das war das eigentliche Problem. Ich meine, warum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ich glaube, wir könnten vieles darüber sagen. Aber eines wissen wir, es hat nichts damit zu tun, dass David perfekt war. Das war er auf gar keinen Fall. Ganz schlimme Dinge können wir da nennen. Aber grundsätzlich können wir vielleicht doch das sagen. David hatte immer einen Blick für Gott gehabt und für seine Ehre. Das war sein Anliegen. Und Saul interessiert sich eher für sich und für seine Ehre. Und vielleicht wird das besonders ausgedrückt in Davids größtem Anliegen. Was ist das? Davids Anliegen für den Tempel. Ich möchte euch einmal kurz nochmal in diese Geschichte hineinnehmen, weil die, glaube ich, so wichtig ist. Es ist ruhig geworden im Land Israel. David hat alle Feinde besiegt. Und normalerweise ist es so, wenn es erstmal ruhig wird, wir alle Siege erlebt haben, dann stehen wir in großer Gefahr. Weil häufig vergessen wir dann in diesen Situationen ganz besonders Gott und denken eher an uns. Bei David ist es anders. Er guckt sich herum und stellt für sich fest, ich lebe hier in einem prächtigen Palast. Und er denkt darüber nach, wo lebt Gott eigentlich? In einem Zelt. Der sagt, das darf doch nicht wahr sein, wie wir mit Gott umgehen. Und ich könnte mehr machen. Er lässt den Propheten Nathan holen und sagt ihm, ich würde Gott gerne einen prächtigen Tempel bauen. Und der Prophet Nathan ist begeistert davon. Er sagt, du mach das. Das ist eine ganz tolle Idee. Er geht nur raus und muss schon wieder umkehren. weil Gott sagt, nee, du warst jetzt ein bisschen schnell als Prophet gewesen, hättest mal wenigstens hören sollen, was ich drüber denke. Und er kommt zu David und sagt, ich muss dir leider was Trauriges sagen, es wird nichts draus aus deinen Plänen. Der sagt, ja, Gott hat sogar diese Frage gestellt, David, wann habe ich dir denn gesagt, dass du mir ein Haus bauen sollst? Also ich glaube, wenn wir uns das mal anhören würden, wir wären total deprimiert. So ein grandioses Anliegen. Wir haben jetzt wirklich mal an Gott gedacht. Was könnte Gott gefallen in dieser Situation? Dann redet der Nathan aber ein bisschen weiter. Und er sagt, weißt du was, dein Anliegen ist eigentlich grandios. Und Gott hat mir das auch gesagt, dass er so ein Wohlgefallen eigentlich daran hat. Und deswegen hat Gott mir etwas anderes gesagt. Anstatt, dass du ihm ein Haus baust, wird er dir ein Haus bauen. Ein ewiges Haus. Da ist die Rede von dem zukünftigen König, dem Messias, der ewig herrschen wird. Und da merken wir, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er dachte gottgemäß. Was sind Gottes Anliegen? Darum geht es. Ich weiß, wir sind nicht vollkommen. Und ich glaube, in einer kleinen Gemeinde ist das nur offensichtlich. Ich merke, dass ja in einer großen Gemeinde, Mensch, was man da nicht alles vertuschen kann, verheimlichen kann. Bei uns ist vieles so offensichtlich, da kann man wenig verstecken. Und ich weiß, wir haben alle Fehler, aber wenn man das wenigstens sagen könnte, dieser Mann oder diese Frau hat ein Anliegen für Gottes Sache, das habe ich immer gemerkt, bei all den Fehlern, aber immer doch an Gott gedacht, immer daran gedacht, was Gottes Wille ist. Das bedeutet, dass ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Ich komme zum Abschluss. Am Ende sehen wir, glaube ich, ja, Sauls Charakter sehr deutlich. Er hört sich das Ganze an und er verschwindet einfach. Kein Wort der Reue, er geht einfach nach Hause, er mustert wieder das Volk. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, das ist wirklich absolut kläglich. 600 Mann sind noch übrig. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen würden, würden wir auch merken, mit den erbärmlichsten Waffen sind sie ausgestattet. Also da ist nichts übrig, nichts. Und ich glaube auch, die weiteren Kriege wären verheerend ausgegangen, wenn nicht sein Sohn Jonathan aufstehen würde, ein absoluter Glaubensmann. Woran zeigt sich das? Bis hier in der nächsten Geschichte lesen wir davon, da geht es um einen Wachposten, den er einnehmen will und er sagt, nee, das mache ich nicht einfach so. Er zieht aus mit seinem Diener und sagt, wir prüfen jetzt erstmal, was Gott will. Und er wartet, was Gottes Antwort ist und dann zieht er los. Also ein Mann, der auf Gottes Entscheidungen warten kann, im Kontrast zu seinem Vater. Wir merken, mit seinem Glauben kommt auch wieder Gott ins Spiel. Und so will ich uns das zum Schluss auch mitgeben, warte auf Gott. Versuche nicht, einen Part zu übernehmen, den Gott nicht für dich vorgesehen hat. Wage es niemals, Gottes Part übernehmen zu wollen. Geh auch niemals ohne ihn los. Werde nicht eigenmächtig, handle nicht eigenmächtig. Sonst passiert das, was bei Saul passiert ist, es endet sehr, sehr kläglich. Und ich möchte uns das einfach nochmal zurufen, wir haben so viel Grund, unser Vertrauen auf Gott zu werfen. Zum Beispiel in Hebräer 13 lesen wir, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und solche Verheißungen gibt es zuhauf. Deswegen wollen wir uns das immer wieder zurufen, harre auf den Herrn. Und abermals, harre auf den Herrn. Amen.